NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. März 1933. Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Ermächtigungsgesetz.
Als dieser bleierne Tag beginnt, ist Arthur Mertins 35, Lehrer aus Ostpreußen und Sozialdemokrat im Reichstag. Er hat bereits am eigenen Leib erfahren, wie die SA mit SPD-Abgeordneten umspringt.
Ich selbst war vorher von den Nazis bei einer Kreistagssitzung in Ostpreußen so zerschlagen worden, dass meine eigene Frau mich später nicht kannte.
In den Wochen seit Hitlers Machtübernahme, vor allem aber nach dem Reichstagsbrand, machen die Nazis Jagd auf Sozialdemokraten, vor allem aber auf Kommunisten. Kommandiert von Hermann Göring.
Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nicht.
Hinzu kommt ein Reichskanzler, Adolf Hitler, der im Berliner Sportpalast sein neues Germanenreich beschwört.
Neue deutsche Reich! Der Böse unter Ehre, unter Kraft, unter Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.
Hitler könnte, unterstützt von seiner SA, allein auf Gewalt setzen und so seine Macht sichern. Doch er will die Eliten in Politik und Reichswehr an sich binden, durch einen scheinlegalen Machtübergang. Hitler setzt Neuwahlen durch. Eine absolute Mehrheit der Stimmen schafft er allerdings nicht.
Davon entfielen auch die Nationalsozialisten 44%.
Zur Mehrheit im Parlament reicht es für die Nazis nur durch die Stimmen des Koalitionspartners DNVP. Auch das genügt Hitler noch nicht. Er will die ganze Macht. Weg mit dem verhassten Parlament. Die Demokraten sollen sich selbst entmachten durch ein Ermächtigungsgesetz. Der Auftakt dazu ist die Eröffnung des neuen Reichstags in Potsdam. Eine gigantische Schau auch für die Medien.
Potsdamer Garnisonkirche, das ist ein Begriff.
Am Tag von Potsdam inszenieren die beiden deutschen Führer die Machtübergabe. Reichskanzler Hitler, ganz in Zivil mit Frack, verbeugt sich tief vor dem uniformierten Reichspräsidenten Hindenburg mit Pickelhaube.
Heute, Herr Generalfeldmarschall, lässt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die Neuerhebung unseres Volkes.
Hitler macht sich klein, um sich im Glanz des Alten zu sonnen, von Friedrich dem Großen bis Hindenburg.
Hitler verkleidet sich dort im Cut, sieht ganz lustig aus, wie er einen Diener macht, vor diesem alten Hindenburg, der nun auch keine sehr sympathische und schätzenswerte Figur ist.
Sagt der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann. Für ihn geht an diesem Tag der deutsche Konservatismus den Nationalsozialisten auf den Leim.
Ein Tag des Bündnisses zwischen Konservativen und Faschisten. Und der wird quasi abgesegnet, oder es wird die Hochzeit gefeiert in Potsdam mit diesem Brimborium, mit diesem Preußentum. Schrecklich.
Zwei Tage nach der Parlamentseröffnung wird es ernst. Heute vor 80 Jahren. Hitler will nun die Selbstentmachtung des Parlaments. Die Abgeordneten ziehen in Berlin am abgebrannten Reichstag vorbei in ein Provisorium, in die Krolloper. Der SPD-Abgeordnete Julius Leber wird vor dem Eingang in sogenannte Schutzhaft genommen, trotz seiner Immunität. Der junge SPD-Abgeordnete Arthur Mertins sieht die Verhaftung.
Und hier in Berlin war es natürlich so, dass die Atmosphäre schon ganz von selbst Angst einjagte, denn der ganze Vorgarten der Krolloper war von SA und SS abgeschirmt.
Überall Braunhemden. Drinnen im provisorischen Plenarsaal hinter dem Rednerpult hängt eine riesige Hakenkreuzfahne. Die Abgeordneten der SPD werden von Uniformierten umringt.
Da ich als junger Abgeordneter in der hintersten Bankreihe saß, war es mir wirklich ein bisschen unheimlich, dass hinter mir ein SS-Mann mit der Pistole im Gurt, nicht wahr, stand.
Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet.
Hermann Göring leitet die Sitzung. Nach der Einführung betritt Hitler das Podium im Braunhemd. Er spricht geschlagene 50 Minuten.
Männer und Frauen des Deutschen Reichstags.
als Hitler dann das Rednerpult betrat, da dachte ich, ja, also jetzt sind wir im Wahnsinn ausgeliefert.
Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und dem beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten. Umso mehr aber besteht die Regierung der nationalen Erhebung auf der Verabschiedung dieses Gesetzes.
Ermächtigungsgesetze sind 1933 nichts Neues. Seit dem Ersten Weltkrieg war es durchaus üblich, in kritischen politischen Situationen der Reichsregierung besondere Vollmachten zu erteilen, berichtet der Münchner Historiker Thomas Reitl.
Das waren Ermächtigungsgesetze, die eigentlich, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, gut gemeint waren, aber rechtlich formal doch ein problematisches Mittel geschaffen haben.
Die Hyperinflation 1923 zum Beispiel konnte mit einem Ermächtigungsgesetz überwunden werden. Nur so bekam die Regierung Spielraum für schnelle, weitreichende Entscheidungen. In der Weimarer Verfassung stand allerdings nichts von Ermächtigungsgesetzen. Deshalb behalf man sich, indem jeweils eine verfassungsändernde Mehrheit solch einem Gesetz zustimmen musste, 2/3 der anwesenden Abgeordneten. Doch die Situation am 23. März in der Krolloper ist anders. Tatsächlich sitzen die 81 Abgeordneten der Kommunisten längst im KZ oder sind untergetaucht. Ihre Sitze werden kurzerhand abgezogen, damit die Nazis nicht so viele Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Hinzu kommt der Psychoterror, kombiniert mit Heilrufen und Gesängen. Nach Hitlers Rede wird die Sitzung für 3 Stunden unterbrochen.
Wiederbeginn. 6:15 Uhr.
Doch die 94 Abgeordneten der SPD lassen sich nicht einschüchtern. Das Wort kann ihnen nicht einmal Hermann Göring vorenthalten.
Wir beginnen mit der Besprechung der Regierungserklärung. Das Wort hat der Abgeordnete Welz.
Otto Welz, langjähriger Parteivorsitzender und Abgeordneter der Sozialdemokraten.
Meine Damen und Herren, die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht.
Historiker Thomas Reitl.
Der Großteil der SPD-Abgeordneten, die in Berlin anwesend waren, die wollten in dieser Sitzung wirklich auch Zeugnis ablegen. Das war ein, gerade auch in Anbetracht dieser unmittelbaren Bedrohungssituation, war das ein sehr bemerkenswerter Akt.
In jedem Fall ist Adolf Hitler außer sich vor Wut. Er stürmt zum Mikrofon, um den SPD-Chef niederzubrüllen.
Den Mut, uns auch anders mit Ihnen auseinanderzusetzen, den hätten wir, wahrhaftiger Gott, gehabt. Verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt. Sie meinen, dass Ihr Stern wieder aufgehen könnte. Meine Herren, der Stern Deutschlands wird aufgehen und Ihre wird sinken. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie.
Dass Hitler auch anders kann, als herumzuschreien, beweist er im Umgang mit den konservativen Parteien. Vor allem dem katholischen Zentrum. Hitler gibt sich dem Zentrum gegenüber staatsmännisch als Partner der Kirchen.
Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden.
Schöne Worte für das Zentrum. Hitler braucht die Katholiken für die Zweidrittelmehrheit. Beim Zentrum wird in aufgeheizter Stimmung diskutiert. Denn mit dem Gesetz entmachtet sich das Parlament komplett. Zunächst für 4 Jahre. Die Regierung kann Gesetze im Alleingang beschließen. Gesetze, die sogar von der Reichsverfassung abweichen dürfen. Hitler soll dem Zentrum seine Zusagen schriftlich geben. Das wird er nie tun. Am Ende ergibt sich das Zentrum dem Druck. Parteichef Prälat Ludwig Kaas drückt seine Linie durch und verkündet im Namen seiner Fraktion die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz.
Die Deutsche Zentrumspartei setzt sich in dieser Stunde, wo alle kleinen und engen Erwägungen schweigen müssen, bewusst
und aus nationalem Verantwortungsgefühl über alle parteipolitischen und sonstigen Bedenken hinweg.
Eine Bankrotterklärung, so sieht es der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann.
Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes liegt eigentlich darin, ich würde sagen, das Versagen, der Fehler der bürgerlichen Parteien, zu dem sie sich noch nicht bekannt haben.
Auch eine Bankrotterklärung der Liberalen, denn die 5 Abgeordneten der Deutschen Staatspartei stimmen ebenfalls zu, unter ihnen der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Er beugt sich dem Fraktionszwang seiner Partei.
Ich frage mich immer, wie hättest du dich denn verhalten? Aber es ist eben durchaus ein schwarzer Fleck, dass unser erster Bundespräsident nun kein Nazi war, aber er hat zugestimmt zu den Nazis.
Doch wer hätte Hitler stoppen können? Und wann? Als einziger Hoffnungsschimmer blieb die SPD. Doch in der Krolloper war es zu spät. Die Sozialdemokraten hätten früher handeln müssen, lange vor Hitlers Machtübernahme. Bis zum Sommer 1932 hatten die Sozialdemokraten enorme Machtmittel in der Hand. In Preußen. Damals machte Preußen 2/3 des Deutschen Reiches aus, mit einer gut ausgerüsteten Polizei von 90.000 Mann unter dem sozialdemokratischen Innenminister Karl Severing. Die SPD selbst hatte eine eigene paramilitärische Organisation, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Viele Genossen hofften auf ein Zusammengehen mit der preußischen Polizei, um die Nazis und ihre SA zu zerschlagen.
Warum war das so wichtig? Weil die Sozialdemokraten sagten, Hitler ist zu stoppen, weil er ein Faschist ist und wie die italienischen Faschisten zur Macht kommt, nämlich durch einen Putsch. Und wenn das der Fall ist, dann mobilisieren wir unser Reichsbanner mit 3 Millionen Mann. Und die haben zwar keine Waffen, aber diese Waffen kriegen sie von der Polizei, die wiederum von Sozialdemokraten angeführt worden ist.
Doch dann kam der kalte Putsch. Am 20. Juli 1932, der Reichskanzler von Papen setzte die SPD-geführte Regierung Preußens per Staatsstreich ab.
Deutsche Frauen und deutsche Männer, mit dem heutigen Tage bin ich durch den Herrn Reichspräsidenten zum Reichskommissar für Preußen bestellt worden.
Ein Mini-Kommando der Reichswehr vertrieb Preußens Innenminister Karl Severing aus seinem Büro. Die SPD-Führung ließ sich von einem niederrangigen Offizier verfassungswidrig absetzen.
Es war wirklich der berühmte Leutnant und 10 Mann, der die Demokratie hier beseitigt. Das ist geradezu grotesk.
Im März 1933 war es dann längst zu spät. In der Krolloper stand nur noch zur Debatte, ob Hitler mit Segen des Parlaments Deutschland in den Untergang führen würde oder gegen das Parlament durch einen Staatsstreich von oben. Die SPD-Fraktion konnte faktisch nichts mehr ausrichten, aber sie konnte die Ehre der deutschen Demokraten retten. Otto Wels und seine Fraktionskollegen riskierten dafür Kopf und Kragen.
Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Inneren erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Hitler bekam trotzdem seine Mehrheit und regierte fortan im Alleingang. Bis Kriegsende fasste der Reichstag nur noch 7 Beschlüsse. 2 davon dienten jeweils der Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes. Für die letzte Verlängerung im Krieg bemühte Hitler nicht einmal mehr das Parlament. Er beschloss sie selbst per Führererlass.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an das Ermächtigungsgesetz, das der Deutsche Reichstag am 23. März 1933 verabschiedete. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.